Herzlich willkommen zum Brain Food for Leaders Podcast von Thomas Geuss. Millionen von Menschen sterben, werden auf grausame Weise umgebracht, verhungern und bei weitem noch mehr Menschen werden durch brutale Aggression und durch den Machthunger einiger weniger eingeschüchtert, unterdrückt und misshandelt. Fortwährend wird auch mein kleines Leben gestört. Von allen Seiten wird man attackiert und muss sich wehren, im Großen wie im Kleinen. Unvorhersehbare Schicksalsschläge, Unfälle, Krankheiten greifen das Leben an. Ob man das will oder nicht, man wird nicht gefragt, es passiert einfach. Und man möchte doch so gerne die Umstände, die die Störungen verursachen, kontrollieren, in den Griff bekommen, beseitigen. Doch selbst wenn alles in meinem Leben passen würde, wie lange würde das halten und was kann ich denn schon für die Ausbreitung eines Virus, für den Krieg, für Inflation, Klimawandel, Hungersnot und Flucht? All das türmt sich mit voller Wucht vor einem auf. Unrecht, Gemeinheit, Hass, Krankheit, Tod. Das alles ist in dieser Welt, auch wenn ich es gerne anders hätte. Solche Störungen machen einen wütend und erzeugen Angst. Angst kommt von dem lateinischen Wort angustus, was so viel wie eng, schwierig bedeutet. Enge breitet sich also aus. Das Leben, von dem ich glaubte, es könnte immer so weitergehen und ich würde in Ruhe gelassen, von dem ich glaubte, ich könnte in Frieden leben, wird immer wieder in Unruhe gebracht, wird aufgewühlt, wird gestört, wird in Angst versetzt. Menschen, die einfach nur versuchen, Mensch zu sein, werden gefoltert, verfolgt, ihrer Freiheit beraubt, führen ein Leben in Angst und Sorge und das alles in einer Welt des Überflusses, des weit verbreiteten Wohlstands und eines ständig steigenden wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. Doch was ist Menschsein? Töten, unterdrücken, zerstören? Bei Wikipedia finden wir unter dem Begriff Mensch folgenden Eintrag. Homo sapiens, lateinisch für Verstehenden, Weiser, Gescheiter, Kluger, vernünftiger Mensch, ist nach der biologischen Systematik eine Art der Gattung Homo aus der Familie der Menschenaffen, die zur Ordnung der Primaten und damit zu den höheren Säugetieren gehören. Albert Schweitzer hat gesagt, der Übergang vom Affen zum Menschen, das sind wir. Ob er damit nicht etwas übertrieben hat und den Affen Unrecht tut? Und weiter können wir bei Wikipedia lesen. Durch das Bewusstsein erschließt sich dem Menschen die zeitliche Dimension seines Daseins sowie ein reflektiertes Verhältnis zu sich selbst. Daraus ergeben sich die eigene Existenz betreffenden Fragen, wie zum Beispiel die nach der persönlichen Freiheit, nach der menschlichen Stellung in der Natur, nach moralischen Grundsätzen des Zusammenlebens und einem Sinn des Lebens. Im Rahmen der Reflexion des Verhältnisses zu anderen Lebewesen haben viele Kulturen ein Menschenbild entwickelt, das die Menschen von der Natur absondert und dieser gegenüberstellt. Eine solche Sonderstellung innerhalb der Tierwelt wurde etwa durch Schöpfungserzählungen begründet, die die Menschen einen separaten Ursprung zuschreiben oder durch die Bestimmung der Menschen als Vernunftswesen. Sie findet aber auch in modernen Vorstellungen wie der Menschenwürde und den Menschenrechten einen Widerhall. Soweit Wikipedia. Wenn man den Schöpfungsbericht in der Bibel aufschlägt, findet man den Begriff Mensch im ersten Schöpfungsbericht in Genesis 1,26. Dann sagte Gott, nun wollen wir den Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Und in Genesis 2,7 im zweiten Schöpfungsbericht steht, da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebenshauch in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Das hebräische Wort für Mensch ist Adam und das hebräische Wort für Erdboden ist Adama. Adam bedeutet also Mensch und sprachlich kommt Adam von Ich gleiche. und Adama ist die weibliche Form, ist Erde. Dieses Urbild des Menschen ist männlich-weiblich in einem, also nicht getrennt, sondern eins. In der biblischen Seelenkunde, hier bin ich nicht so trittsicher und habe ein bisschen gelesen, gibt es den hebräischen Begriff Nefesh. Dieser Begriff steht für Seele und gibt dem Körper, dem Erscheinenden, hier auf Erden die Möglichkeit zu existieren. Es ist der Aspekt der Seele, der dem Körper am nächsten liegt. Sie gibt dem Körper die Möglichkeit zu leben. Wir atmen, das Herz schlägt, wir empfinden Emotionen und haben Gefühle. Das Verständnis von Nefesh gilt nicht nur für den menschlichen Körper, sondern für alles Leben auf dieser Erde, für die Pflanzen, die Tiere, für alle Lebewesen. Über unseren Körper kann sich die Nefesh-Seele ausdrücken, kann wahrgenommen werden, Lebensenergie, Freude, Angst, Ärger, Trauer, Leid und Schmerz. Es gibt noch einen anderen biblischen Begriff für Seele, der dem Ursprung, dem Urzustand noch näher liegt. Dieser Begriff ist Neshama. Es ist das Göttliche, was von der anderen Welt von Gott ist. Es ist der sogenannte göttliche Atem, der göttliche Funke des immerwährenden Seins in uns. Durch die Neshama, dem göttlichen Atem, bekommt die Nefesh, die Leibseele, erst ihren Sinn. Die Neshama ist nicht an die Naturgesetze gebunden, sie ist bedingungslose Liebe und Freiheit. Liebe schenken, ohne im Gegenzug etwas zu erwarten oder zu verlangen, sich hingeben, umsonst, gratis. Vielleicht ist das Urbild, die Idee der Neshama, das, was in uns den Übergang vom Tier zum Menschen ausmacht, wie es Albert Schweitzer ausgedrückt hat. Die Freiheit, uns gegen die Zwänge, gegen die Kausalitäten dieser Welt zu entscheiden. Unsere Daseinsform hier ist ja schon dadurch bestimmt, dass unser Leben vorüberfließt, davonfließt und verschwindet. Irgendwo im Raum erscheinen wir und irgendwo im Raum verschwinden wir wieder. Alles hier kommt und geht. Irgendwann und irgendwo in dieser zeiträumlichen Welt beginnt unser Leben und endet wieder irgendwann und irgendwo. Man hört irgendwann das Arbeiten auf, geht in Rente, wird alt, vielleicht senil oder dement, kommt ins Altersheim, vegetiert vor sich hin und dann ist es vorbei. Vielleicht sind wir deshalb manchmal so aggressiv, denn besteht der Sinn des Lebens nur darin, diese Daseinsform, dieses Naturgesetz zu erfüllen? Gibt es ein Vorher und ein Nachher oder war's das hier? Mir ist klar, dass ich nur eine Zeit lang da sein werde und natürlich verdränge ich immer wieder die Gewissheit meiner Vergänglichkeit. Aber je weniger ich davon wissen will, desto stärker meldet es sich in mir. Und meistens meldet es sich in der Frage, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier, was ist der Sinn von allem? Der Mensch fragt nach dem Warum. Wir wollen die Welt verstehen und somit uns selbst. Wir suchen Antworten auf die Frage nach dem Warum und somit auf die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Ist nicht das ganze menschliche Streben darauf ausgerichtet, einen Lebenssinn zu finden? Das Wort Sinn hat seine Wurzeln im althochdeutschen Wort Sinnan, das Reisen, Streben bedeutet. Das lateinische Wort Sensus bedeutet Sinn, Gefühl, Auffassung. Und das lateinische Verb Sentire wird übersetzt mit Fühlen, Empfinden, Wahrnehmen, Erleben. Also Sinn finden wir nicht so sehr durch Denken und Rationalisieren, sondern eher im Fühlen, Empfinden und Erleben. Dort können wir der Wortbedeutung entsprechend vielleicht Antworten finden. Dort finden wir vielleicht unseren Weg zum Menschsein. Denn bestimmen nicht unsere Träume, Sehnsüchte, Fantasien und Hoffnungen in viel größerem Maße unser Verhalten als unsere bewussten Absichten? Sind es nicht diese aus einer inneren Tiefe kommenden Vorstellungen, die unser tägliches Tun und Lassen leiten und lenken, und sind sie nicht die Quelle, die unser Verhalten nährt? Geht dem menschlichen Sein nicht eine tiefe, innere, dem Bewusstsein sich entziehende Entscheidung voraus, die das entsprechende Verhalten dann nach sich zieht? Um im biblischen Urbild zu bleiben, ruht die Neshama tief in diesem Nichtbewussten, in diesem Nichts. Und finden wir nicht in dem Wort Nichts das Wort Ich? Mittlerweile erschließt sich mir der Gedichtsvers von Bertolt Brecht etwas mehr. Gehe ich zeitig in die Leere, komme ich aus der Leere voll. Wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder, was ich soll. Beherrscht uns das Gefühl von Sinnlosigkeit nicht gerade dann, wenn unser Tun im Zeiträumlichen keine Verbindung mehr hat zu dem, was man gefühlsmäßig als das Sein erfasst? Dann wird das Tun bestenfalls durch Nützlichkeitsüberlegungen bestimmt. Ich tue da nur etwas, was mir einen Vorteil, einen Nutzen bringt, also zweckmäßig ist. Sucht man den Lebenssinn nur im Wohlstand, im Genuss, in der Karriere, in gesellschaftlicher Stellung, in der Ablenkung, im Geld, im Materiellen oder in körperlichem Wohlbefinden, dann lebt man doch in ständiger Angst vor Verarmung, vor Verlust, vor Misserfolg und vor Krankheit. Und dann wird das Leben irgendwann nur noch mechanisch, man funktioniert nur noch und daraus entsteht ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Was hat dieses Leben hier zu bedeuten, wenn es nicht verbunden ist mit einem Vorher und einem Nachher? Wenn ich es nüchtern betrachte, entsteht ein beängstigendes, ein beklemmendes Gefühl in mir, sobald das Leben hier so nackt und alleine steht. Es fühlt sich sinnlos an, das Ganze erscheint wie ein großer Irrtum. Es macht unruhig und aggressiv. Liebe gibt der Welt die Freiheit. Es ist die tiefe Gewissheit, dass alles nur gut sein kann, dass es nichts an dieser Welt zu verbessern gibt, denn es liegt nur am Menschen, an seiner Haltung und seinem Verhalten gegenüber dieser Welt, gegenüber allem, ob Menschsein möglich ist.